Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 30. April 2024. Deutschland, Bundesrepublik, Quo Vadis, die bürgerliche, die konservative Wende, die da der designierte Kanzler Friedrich Merz versprochen hat. Ich sehe sie entschwinden, davon flattern am Horizont wie jene amerikanischen Militärhelikopter, die heute vor exakt 50 Jahren fluchtartig die damals südvietnamesische Hauptstadt Saigon verlassen haben. Die militärische Niederlage besiegelnd der Weltmacht USA gegen den Drittweltstaat Vietnam. Das ist übrigens ein Schwerpunkt in unserer morgigen Ausgabe. Ich habe im Schweizer Programm auch Buchempfehlungen dazu abgegeben. Nur ganz kurz hier das Wichtigste, eine ganz herausragende Studie, Embers of War, The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam von Frederick Logwall. Das ist dieser Harvard-Historiker, mit dem ich mich ausführlich unterhalten habe. Und dann Mark Bowden, Hue 1968, der Häuserkampf wie im Zweiten Weltkrieg, A Turning Point of the American War in Vietnam, geschrieben wie ein Krimi von diesem Bestseller-Autor. Wenn Sie nur zwei Bücher lesen, die beiden lohnen sich unbedingt. Ja, Deutschland, Quo Vadis, immer mehr staatliche Verfolgung von Andersdenkenden, auch im konservativen Bayern muss der Staatsanwalt jetzt behördlich vorgehen gegen Hass und Hetze. Das habe ich in der Welt gelesen. Das sind natürlich alles Gummikriterien, die ausgelegt werden gegen Oppositionelle, gegen Kritiker. Und hier wird von staatlicher Seite die Schraube einfach angezogen. Und das ist eine schlechte Entwicklung für die Bundesrepublik. Das ist das Gegenteil von dem, was man machen sollte. In Krisenzeiten, in umwälzenden, stürmischen Perioden müssen Sie die Stärken der Demokratie ausspielen. Rede und Gegenrede. Eine möglichst offene Debatte. Und wir sollten aus der Corona-Pandemie gelernt haben, dass niemand Angst haben darf, seine Meinung zu sagen. Aber damals ging's los, da sind die Behörden auf den Geschmack gekommen, alles, was ihnen nicht passt, wegzubürsten. Und mir scheint, als habe man da jetzt noch ein Bricke draufgelegt in der Bundesrepublik. Da kommt auch eine verstörende Arroganz der Behörden und der politisch Etablierten, der Mächtigen zum Ausdruck, dass die Linken ein Problem haben mit anderen Meinungen, weil sie sich selber natürlich dem Moralismus hingeben, dem Huldigen da dieser Säkularreligion. Das ist keine Überraschung, aber dass wir Bürgerliche haben und vor allem auch bürgerliche Bundesländer, wie eben das konservative Bayern, das nun diesen Unsinn mitmacht und vorantreibt, eben Hass und Hetze. Hass und Hetze, das ist natürlich immer nur das, was der andere macht. Dabei haben wir ja gesehen, wie es auch einen Radikalismus der sogenannten Mitte gibt und eine Diffamierungsversessenheit, einen Diffamierungsfimmel, der da von den angeblich Wohlanständigen ausgeht. Das sind sehr, sehr unerfreuliche Tendenzen und ich sehe da im Moment kein Ende und die Hoffnung, dass eben mit dem neuen Regime, mit der neuen Regierung hier auch atmosphärisch eine Veränderung eintreten könnte, die scheint sich da nun also wirklich nicht zu erfüllen. Ganz im Gegenteil, mir fällt einfach auf, im Unterschied zu früher haben wir viel mehr Meldungen darüber, wie die Polizei Hausdurchsuchungen macht, auch Journalisten behelligt, einfach weil sie Dinge sagen, die da obrigkeitlich als Propaganda und Desinformation bewertet werden. Dabei haben wir doch in den letzten Jahren gesehen, dass die größten Fake News Fabriken ja in den Regierungszentralen stehen. Von dort sind doch die ganz großen Fake News ausgegangen. Wir erinnern uns an Corona. Wer sagte, dass allenfalls das Virus in einem chinesischen Labor entstanden sein könnte? Dem wurde ja fast der Kopf abgerissen. Das war ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechtsextremer, ein Aluhut und so weiter. Und mittlerweile lesen wir, dass das offensichtlich der wahrscheinliche Fall gewesen sei. Und genauso wird sich das herausstellen beim Ukraine-Krieg. Es gibt doch unterschiedliche Perspektiven, die man auf diesen Konflikt werfen muss. Und es gibt auch eine Vorgeschichte, die man zu diskutieren hat. Und nicht einfach nur diese gestanzten Verlautbarungen, die da aus den Propagandaabteilungen und den Außenministerien der Kriegsparteien ergehen. Und seien wir doch nicht so naiv zu glauben, dass nur eine Kriegspartei Propaganda betreibt. Im Krieg betreiben alle Seiten Propaganda. Und darum muss man sich auch alle Seiten anhören und das kritisch gegeneinander abwägen. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Man muss auch mit den Beschuldigten reden, selbstverständlich. Audiatur et altera pars. Aber das ist ja auch verboten, weil das ist ja dann Propaganda. Wenn es die Russen machen, ist es Propaganda. Wenn die ukrainische Seite irgendetwas sagt, dann ist es keine Propaganda, dann ist es die reine, ungefilterte, blütenreine Wahrheit. Meine Damen und Herren, das ist unglaublich, wie man sich da hat hineinziehen lassen. Und wenn ich jetzt sehe, wie auch die neue sich da formierende Bundesregierung in diese Richtung weitermarschiert, dann beschleicht mich da ein qualifiziertes Unbehagen. Und wir sind ja vorsichtig, wir wollen den Ereignissen nicht vorausgreifen. Aber ich lese jetzt über den designierten Außenminister Johann Wadepool ein Zitat. Er soll gesagt haben, Russland wird für uns immer ein Feind bleiben. Ich meine, das disqualifiziert ihn doch als Außenminister. So eine Aussage, Russland wird für uns immer ein Feind bleiben. Was ist denn das? Eine neue Erbfeindschaft mit Russland, nachdem man jahrhundertelang sich eingebildet hat, mit Frankreich auf Kriegsfuß stehen zu müssen. Ist das sozusagen eine neue Fixierung, eine neue Blockade, eine neue Denkschablone, die man sich jetzt da auferlegt, einen ideologischen Raster, der da jetzt mit Ewigkeitsgarantie ausgestattet wird. Russland wird für uns immer ein Feind bleiben. Das ist doch eine zutiefst fragwürdige Aussage, die doch auch den aktuellen Entwicklungen überhaupt nicht gerecht wird. Die Welt entwickelt sich ins Vielfältige, ins Multipolare. Es gibt eben unterschiedliche Interpretationen, weil es eben auch mehr Vielfalt gibt an Mächten, an konkurrierenden, an rivalisierenden Mächten. Und die Amerikaner, der amerikanische Präsident, der immer verspottet wird, der hat es gemerkt, der hat mehr Einfühlungsvermögen und Realitätssinn als alle diese Besserwisser, die sich ihm so unendlich überlegen fühlen. Er hat nämlich gecheckt, er hat geschnallt gewissermaßen, dass sich die Welt pluralisiert, eben vervielfältigt, multipolar wird. Man muss wieder miteinander reden. Und wir sind nicht Feinde, sondern wir sind potenzielle Partner. Natürlich gibt es Unterschiede, es gibt Differenzen, aber man muss doch die nicht, man darf die doch nicht in dieser Art und Weise, wie im Kalten Krieg, zu unüberbrückbaren Gegensätzen aufbauschen. Und gerade ein Diplomat, ein Außenminister, und Johann Wadepool wird gerühmt als versierter, erfahrener Diplomat, darf doch nie solche Aussagen machen. Also das disqualifiziert ihn in meinen Augen, dass damit ja nimmt er sich im Grunde schon von vornherein aus dem Spiel. Und das kann er gar nicht durchziehen. Vor allem auch deshalb nicht, weil es ja im nationalen Interesse Deutschlands liegt, früher, besser früher als später, wieder Frieden mit Russland zu schließen. Übrigens morgen in der Weltwoche Vorabdruck der Neuauflage von Klaus von Donanis Bestseller Nationale Interessen, hat ein ganz neues über 60 Seiten umfassendes Vorwort geschrieben, das aktualisiert sein Buch, das kurz vor dem Einmarsch der Russen herausgekommen ist, in mehrere Sprachen bereits übersetzt wurde. Ein großartiges Buch, das genau das Gegenteil von dem postuliert, was jetzt dieser designierte deutsche Außenminister absolut unnuanciert und undifferenziert da zum Besten gibt. Also Wadepool wie Baerbock, die schenken sich nichts. Und der Friedrich Merz setzt sich einmal mehr den Verdacht aus, dass er wie ein aus der Zeit gefallener kalter Krieger, ein starrköpfiger, ein klapperstorchiger, unflexibler Politiker daherkommt, der nicht bereit ist, sich auf eine verändernde Weltlage einzulassen. Man klammert sich sozusagen wie ein Ertrinkender an die ideologischen Trümmer, mit denen man sich früher vielleicht einmal vor 50 Jahren die Welt zurechtgelegt hat. Also wir sind da sehr gespannt, wir bleiben ergebnisoffen und wollen da niemandem zu nahe treten. Aber das sind schon sehr bedenkliche Tendenzen. Und sie sind eben auch Ausdruck der Tatsache, dass sich da ein bestimmtes Meinungsbild bereits wieder verbetoniert und festzurrt, was dann eben wieder Unerfreuliches erwarten lässt mit Blick auf das allgemeine Gesprächsklima. Wenn Sie natürlich so reden, wir sind da in ewiger Feindschaft mit Russland, ja dann ist ja jeder, der daran Zweifel äußert, ist er ja schon sozusagen gegen diese Regierung, betreibt er vielleicht Hass und Hetze und dann gehen Sie behördlich auf ihn los. Großes Thema heute Morgen, natürlich nach wie vor auch der Blackout in Spanien. Eine Frage wird da ziemlich großräumig umfahren, nämlich die Tatsache, dass die spanische Energieversorgung zu weit über 50% auf sogenannte Erneuerbare setzt, auf den Flatterstrom, auf Windkraft und Solarzellen. Und da ist offenbar zu markanten Störungen gekommen. Aber man will eben nicht, es darf nicht sein, was nicht sein kann, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Man ist auch da nicht bereit, das Offensichtliche auszusprechen, dass natürlich diese grüne Illusionspolitik, man könne alles auf Windräder und Solarzellen basieren, obwohl ja jeder weiß, da müssen Sie ja gar nicht studiert haben oder irgendeine vertiefte Erkenntnis haben, dass es nicht immer windet und auch nicht immer die Sonne scheint. Und selbst im sonnigen Spanien ist offensichtlich diese erneuerbare Herrlichkeit nicht ganz so herrlich, als wie sie immer verklickert wurde. Und das ist hier der entscheidende Punkt. Man hat doch einmal mehr, gerade auch in diesem Herzstück grüner Ideologie, eine Unsicherheit geschaffen. Das Gegenteil von dem, was man eigentlich haben will. Der Strom ist teurer geworden und er ist unsicherer geworden. Und selbstverständlich hat das ganze EU-Stromnetz sich dadurch verletzlicher gemacht. Also auch vor diesem Hintergrund wäre es zwingend geboten, hier mit Russland, dem ewigen Nachbarn Europas, wieder einen Kompromiss zu finden und auch eine gedeihliche, sachliche Zusammenarbeit zu entwickeln. 100 Tage Trump, da lesen Sie nichts Positives in der deutschen Presse. Ich empfehle Ihnen deshalb, abonnieren Sie die Weltwoche. Morgen ein Gegenakzent, ein Kontrapunkt, Hoffnungsträger Trump. Er ist ein Freiheitskämpfer. Mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat, mehr Marktwirtschaft und weniger Regulierung, tiefere Steuern. Ja, Meinungsäußerungsfreiheit ist besser als Zensur und Frieden ist besser als Krieg. Das sind seine Kernpunkte und für mich stimmt die Richtung der Trumpschen Politik. Und man kann nicht erwarten, dass wenn sie ein Land, das jetzt, wie auch in der Europäischen Union, unsere Staaten, so lange auf einem Linkskurs verstetigt unterwegs war, wenn sie da das Steuer rumreißen wollen, das rumpelt immer, das geht nicht geräuschlos. Und auch jetzt haben wir da viele Verschiebungen und wir haben Ungewissheiten. Und es ist auch nicht klar, ob all die Maßnahmen, die Trump da anwendet, ob die sich dann tatsächlich als goldrichtig erweisen und werden und ob die verfangen werden. Aber die Tendenz, der Kurs, den er einschlägt, das Wegkommen von dieser Politik der immer höheren Schulden, immer mehr Staat, immer mehr Bevormundung, immer mehr Zensur, mehr Freiheit, weniger Unfreiheit, Das ist wichtig. Und dass er die Diplomatie zurückgebracht hat im Ukraine-Krieg, ein regelrechter Tabubruch, man muss sich das einmal vorstellen, also das Gegenteil von dem, was da ihr designierter Außenminister jetzt predigt, das ist doch ein Durchbruch, das ist ein Durchbruch zum Positiven. Also ich ziehe nach 100 Tagen ein erfreuliches Zwischenfazit und stelle mich da gegen diese absehbaren Abgesänge, das immer gleiche. Eben Durchsuchung wegen Hate Speech, mindestens zwei Juristen prüfen Verhältnismäßigkeit, Staatsanwalt David Beck im bürgerlichen Bayern erklärt, warum es zu Hausdurchsuchungen wegen Internetbeiträgen kommt. Es ist wieder gefährlich, in Deutschland seine Meinung zu sagen. Und das sehen viele so, denn deshalb hat die AfD, die sich ja gegen diese Tendenzen stellt und auch Opfer dieser Tendenzen ist, deshalb steht die AfD bei 26% laut Umfragen, also 2% mittlerweile vor der Union, die SPD auf 14% zurückgefallen, 2 Punkte noch vor den Grünen, die FDP verliert weiter 3%, das BSW bei 4%, also die AfD nach Umfragen stärkste Partei. Und das ist ein positives Zeichen, weil darin eben der Wunsch der Deutschen zum Ausdruck kommt, dass sie nicht einverstanden sind mit dieser Vereinseitigung, mit dieser Kartell- und Blockbildung in der deutschen Innenpolitik. Und der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, hat auch in Aussicht gestellt, hier jetzt mit der verstärkten und vergrößerten Fraktion einen etwas anderen, einen gemäßigteren, staatstragenderen Ton anzuschlagen. Wichtig allerdings ist, man darf sich nicht zu sehr beirren lassen von diesen Stildiskussionen. Wer in der Politik über Stil redet, will meistens nicht über den Inhalt reden. Stil ist schon nicht unwesentlich, aber entscheidend ist die Substanz. Und wenn Sie eben etwas sagen, was den Mächtigen nicht gefällt, dann können Sie nicht erwarten, dass man Sie deshalb kritisiert. Es gibt nämlich niemand zu, dass einem eine andere Meinung nicht passt. Man sagt dann einfach, nein, das ist stilistisch unterirdisch, das ist ein ganz schlechter Stil. Oder früher, ich kann mich erinnern, als mein älterer Bruder mit meinem Vater über den Vietnamkrieg diskutiert hat. Und mein Bruder war ein ganz entschiedener Gegner des Vietnamkriegs, während mein Vater ein etwas alter Krieger, kalter Krieger war. Und nach etwa dem dritten heftigen Argument meines Bruders sagte mein Vater jeweils ohnmächtig, muss man hinzufügen, sagt, geh mal deine Haare schneiden, geh mal dein Zimmer aufräumen. Und wenn er dann immer noch insistierte, mein Bruder, ja, dann kannst du ja nach Moskau fahren, Moskau einfach, wenn es dir hier nicht gefällt. Und das sind einfach diese, ja eben, Verzweiflungsgegen Argumente, wenn einem nichts mehr einfällt, dann fängt man eben an, die Stildebatte zu führen oder eben nicht mehr über den Inhalt zu reden, weil man offensichtlich nichts mehr im eigenen Köcher hat, um dagegen zu halten. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Tag und freue mich jetzt schon aufs Wiedersehen morgen früh. Bis dann und lassen Sie sich nicht beirren und trauen Sie sich, Ihre Meinung zu sagen. Das ist auch ganz wichtig, dass man das ausspricht, was man denkt. Und wenn man sich schon Gedanken machen muss, ob man noch etwas sagen muss oder ob dann die Polizei zu einem nach Hause kommt, dann stimmt etwas nicht mehr. Das fällt mir jetzt immer deutlicher auf, vielleicht auch deshalb, weil ich diese Derrick-Sendungen mir jetzt wieder anschaue. Die großartige alte Bundesrepublik. Und mein Eindruck ist, nur schon von diesen Sendungen, das ist ja nicht die Wirklichkeit, aber es ist doch ein Eindruck dessen, wie es eben früher war, das war viel weniger politisch inkorrekt, das wirkte viel befreiter, die ganze Atmosphäre. Und vor allem ist bei diesen Fernsehsendungen auch zu merken, dass da dieser pädagogische Umerziehungsfimmel, der einem heute da zugemutet werden soll in den Öffentlich-Rechtlichen, das ist damals noch überhaupt nicht vorhanden. Also wohltuend, sich diese alten Krimisendungen anzuschauen. Übrigens, vor 50 Jahren ging nicht nur der amerikanische Vietnamkrieg zu Ende, sondern es startete auch Derrick, eine unvorstellbar erfolgreiche Fernsehlaufbahn. Ich glaube, 281 Folgen hat Horst Tapper zusammen mit seinem Assistenten Fritz Wepper gedreht und dann trat er weit übers Pensionierungsalter hinaus, dann zum Leidwesen und zum Entsetzen seiner Fans, auch ich gehörte dazu, trat er zurück. Also an Derrick können Sie die ganze Entwicklungsgeschichte, die Kulturgeschichte, die Mentalitätsgeschichte auch der Bundesrepublik Deutschland bis in die Zeiten der Wiedervereinigung hinein verfolgen. Ich freue mich darauf und wir bleiben dran und versuchen mit offenen Augen und mit wachen Augen und großem Herzen die Entwicklungen zu interpretieren, die sich uns da draußen präsentieren. Bis später.